zurück zu unserer neuen Folge HR Not So Serious. Ja, es ist ein bisschen witzig hier bei uns mal wieder, weil wir haben eigentlich aufgelegt, fertig schon. Wir hatten auch ein anderes Thema für die nächste Folge. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema gelandet, was wir jetzt gerne mit euch gerne darüber sprechen möchten. Also, Caro.
Ja, hi. Wir haben ja in der letzten Folge über Akzeptanz und Themen gesprochen und dann sind Lynn und ich haben wir aufgelegt und haben gesagt, ja, und mit Kindern. Und dann habe ich gesagt, ich wurde als Kind auch zum gesunden Widerstand erzogen. Und dann, wie es denn in ihrer Kultur war. Und dann ist ein Satz gefallen, wie die Regierung formt die Kinder, und haben dann für uns festgestellt, okay, das ist so eine crazy Folge. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen, was das macht. Und ich ganz viele Fragen an Lynn habe und dachte, bevor wir jetzt das jetzt im Gespräch machen, nehmen wir die Folge einfach auf. Und die wir eigentlich in Planung haben, machen wir dann in 3 Wochen zum Thema Vertrauen und in Circle und Themen und gehen heute auf das Thema ein, was macht unsere Erziehung mit uns und was bedeutet das dann auch wieder für unser späteres Leben, wie wir auch mit Auseinandersetzung umgehen. Ne? Also ich habe in der letzten Folge, die wir gehört haben, ja schon über Streitkulturen gesprochen und dass wir alle von zu Hause Prägung mitbekommen, aber was das auch bedeutet für uns. Und ich habe Lynn eben gefragt, naja, ich würde jetzt mal die Hypothese aufstellen, bei dir damals wäre die Aussage, ich wurde zum gesunden Widerstand erzogen von meinen Eltern, völlig verkehrt gewesen und auch nicht der Standard. Und dann hat Lynn angefangen zu erzählen und ich würde das jetzt einfach mal nochmal wieder an dich zurückgeben, den Ball.
Oh, ja, also es war so spannend, wie unterschiedlich Kulturen auch sind. Und
wie auch groß geworden sind beide,
ja,
ne?
Ja, komplett. Ja. Und ich glaube, ich wäre jetzt nicht die Person, wie ich jetzt bin, wenn ich nicht mal den Mut gehabt hätte zu sagen, nee, ich will das gar nicht. Und das ist ja aus meiner Kultur, also ich komme ja aus Vietnam und allgemein die asiatische Kultur ist sehr, sage ich mal, kommunistisch ausgeprägt. Das ist leider so. Mhm. Ich kenne das auch nicht anders, vom Kindergarten bis hin, ich bin ja auch da jetzt zur Schule gegangen in Hanoi und ja, du wirst dann halt so geformt, wie die Regierung das möchte und das ist ja wirklich so. Also auf jeden Fall alles sehr leistungsgetrieben, also in der Schule, also in der Grundschule, ne? Wie alt war man da? 6? Aber ich kenne da halt nicht anders, dass man von 7 bis 17 Uhr als kleines Kind da schon zur Schule gehen muss.
Mit 6 Jahren warst du von 7 bis 17 Uhr in der Schule?
Das ist so krass. Und dann gehst du nach Hause und dann hast du von 18 bis 21 Uhr Nachhilfeunterricht, weil wenn du das nicht machst, dann gehörst du quasi, oder du bist halt nicht Teil der Gesellschaft. Das ist so krass. Du lernst schon von klein auf, dass wenn du nicht also wenn du keine Leistung zeigst, wenn du nicht gut bist, dann wirst du quasi ausgestoßen von der Gesellschaft.
Weißt du, was verrückt ist? Wenn jetzt einer sagen würde, ich arbeite von 7 bis 21 Uhr, dann würden wir sagen, was für ein Workaholic. Und das ist für euch ist für euch der Standard als Kind in der Leistung. Und ich glaube, ich bin in der Grundschule mit 6 Jahren, bist du irgendwie um 8 hin und bist um 12 wieder abgeholt worden. Ne? Also, und dann hast du gespielt und hattest Hobbys und Hausaufgaben und solche Sachen.
Ja, genau. Und da ist halt kein Raum für Hobbys. Also kannst du auch gar nicht wissen, was liegt dir, was macht dir Spaß. Du kennst nur, alles klar, das ist die Erwartungshaltung, das musst du du musst es performen. Weil die Angst, es entwickelt sich ja so schnell diese Angst, dass du einfach nicht zu der Gesellschaft gehörst. Ne? Weil es gibt natürlich, das wird dir halt wirklich offensichtlich in der Schule gezeigt, hey, das passiert mit denen, die halt wirklich schlechte Noten haben, die haben keine Freunde, die werden halt nicht berücksichtigt, das ist so krass, es wird richtig eine krasse Ausgrenzung gelebt, ja.
Und das ist ja das, was wir gesagt haben, denn du hast keine Akzeptanz und Vielfältigkeit wird gar nicht produziert, sage ich mal, also dass du deine Art ausleben kannst, dass du anders bist und nicht das eine, dann bist du verkehrt, dann bist du auch kein Teil der Gesellschaft mehr, richtig?
Genau. Und das wird dir halt von klein auf beigebracht und das heißt, du machst es brav, so wie das erwartet ist. Da gibt es auch keinen Widerstand, also deswegen war für mich das halt wirklich ein Schock, herzukommen. Ich bin mit 11 dann nach Deutschland gekommen. Das war dann so, oh, okay. 6. Klasse war so, hä? Also all das, was natürlich in Deutschland beigebracht wird, das kenne ich ja schon, weil auch da in Vietnam, du bist dann halt mit 6 kannst du schon gefühlt ein Gedicht schreiben, ey.
Okay, krass, ja klar, weil du viel mehr in der Schule bist, das heißt, willst du sagen, dass ihr du in der 6. Klasse vergleiche ich mit euch, keine Ahnung, 4. Klasse oder so?
Ja, genau, und da war, ich kam überhaupt nicht damit klar, dass ich so viele Freizeiten habe und auch hier AGs gab es ja auch damals. Und ja. Ich so, was zur Hölle ist das? Und dass man da Spaß hat in der Schule, das war, also ich habe mir das nicht erlaubt, weil ich natürlich gesagt habe, oh, what? Also nee, also es ist ja, das kenne ich nicht. Und das natürlich, meine Eltern, ne, die sind ja so erzogen worden und sie haben auch diesen Raum nicht zugelassen, leider Gottes, dass ich da wirklich, ja, dass man Spaß hat, dass man in irgendwelche AGs geht. Weil das heißt so, nee, das ist ja Zeitverschwendung. Also dann bleibst du zu Hause und lernst, weil du musst besser sein als alle anderen. Ich weiß nicht, vielleicht, weil sie ja noch diese ausländischen Background haben und das ist immer so, ne, dass sie sagen,
du musst dich mehr anstrengen, damit du hier noch mehr Akzeptanz hast und mehr schaffst, okay. Das du musst halt härter arbeiten, damit du Teil des Ganzen sein darfst.
Also in unserer Kultur ist, durch Leistung kriegst du die Akzeptanz der Gesellschaft, alles andere nicht. Also während anderen dann wirklich sich irgendwie verabredet haben oder zu irgendwelchen AGs gehen, musste ich dann zu Hause, sag ich mal, die ganzen Lernstoffe schon mal vorlernen und vorbereiten und das, ich studiert habe, ja.
Das heißt, ich würde sagen, wenn ich bis du, keine Ahnung, 17, 18 warst und dann und ich meine, du bist ja auch, das finde ich, glaube, das wissen viele nicht, du hast ja erst Deutsch gelernt, als du nach Deutschland gekommen bist, bis 11 Jahren. Bis dahin hast du ja kein Wort Deutsch gesprochen und hast sozusagen, ich meine, dein Vorteil war, dass du den Schulstoff schon mal hattest und es nichts Neues war, aber Gott sei Dank. Du musstest ja auf einer anderen Sprache lesen, ne? Also ich meine, das ist ja, haben ja auch nicht, ihr habt ja nicht die gleichen Buchstaben und all sowas, also komplett neue Sprache lernen und ich meine, ich weiß, ich hatte, glaube ich, mit 11 oder 12 hat man Latein und Englisch in der Schule gehabt und was für ein Struggle und Pain das war. Und die haben ja sozusagen die romanischen Schriftzeichen. Also schon auch nochmal, jedes, das sage ich dir immer wieder, ich finde das so crazy und bin so beeindruckt von deinem Werdegang und wie du dich da so durchgefuchst hast. Und dann finde ich es jetzt noch verrückter, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wie Lynn darüber spricht, Akzeptanz und Vielfältigkeit, wenn das etwas ist, was du nie gelernt hast von klein auf, sondern was du dir wahrscheinlich selbst beigebracht hast in dem Moment, wo du ins Studium gegangen bist und gesehen hast, dass du ein Dasein hast. Aber da bist du ja schon 18, 19, bist schon super geprägt gewesen, dass du da auch nochmal so deine Glaubenssätze einfach so losgelassen hast und gesagt, nee, die passen mir eigentlich viel besser und das bin ich auch mehr. Finde ich crazy, super crazy. Wie war das Gefühl damals?
Oh, das war schon schräg für mich. Ich musste es auch lernen, weil ich natürlich im Studium gemerkt habe, ich habe da andere Leute kennengelernt. Ich war ja auch, sag ich mal, losgelöst. Ich habe ja nicht mehr bei meinen Eltern gelebt, so, ne? Da ist auch diese Distanz auch ein bisschen weiter und konnte so gesehen zum ersten Mal selbst entscheiden, was ich will und was ich nicht will, weil meine Eltern da so, jetzt nicht mehr wirklich eine Entscheidungsmacht haben.
Tschüss, ich bin raus.
Adios, weil mit 18 dachte ich so, geil, endlich, ausziehen, tschüss, ich lebe mein Leben. Und so habe ich es auch gemacht. Da haben wir diese Vielfältigkeit im Studium. Mhm. Das ist ja von unterschiedlichen Städten, Nationalitäten. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich bin halt in irgendwelche Vereine beigetreten und habe dabei halt für mich gemerkt, so, ach Mensch, es tut ja mal ganz gut, sich selbst zu sein, ohne dass man wirklich, nach den Erwartungshaltungen von anderen Leuten zu leben. Und klar, diese Leistungsgetriebene, das wird auch nie weggehen, leider Gottes. Mhm. Also auch da war ich natürlich schon ein bisschen immer noch sehr krass drauf im Sinne von, ich hab studiert, ich habe nebenbei sehr, sehr viel gearbeitet, weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte einfach auch unabhängig sein. Und das nach und nach, ich habe ja auch dagegen entschieden, auch einen Master zu machen. Also das war der Punkt, wo ich halt gesagt, das ist nicht normal, sage ich mal, für meine Kultur. Ich glaube, in der deutschen Kultur ist das ja auch für viele Familien nicht normal, dass das Kind, sag ich mal, sagst du ja, ciao, mach meinen Bachelor und dann war's das.
That's it.
Ja, so, und da habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, so, ja, ich habe jetzt mein Bachelor fertig gemacht, ich habe aber keinen Bock auf Master oder was noch alles erwartet wird, als Doktortitel noch weiterzumachen. Und das war der Punkt, das, was wir auch in der ersten Folge gesprochen haben, ohne Reibung keine Veränderung. Ich wusste es, es wird eine krasse Reibung geben, das war es ja auch. Aber ich habe gesagt, so entweder ihr akzeptiert das oder ja, also was anderes gibt es halt nicht. Ich werde nicht noch ein Master ranhängen, nur weil meine Eltern das erwarten.
Aber auch unfassbar mutig, gerade weil du aus dieser Leistungsgesellschaft gekommen bist und damit ja auch groß geworden bist, zu sagen, hey, ich studiere etwas und das mache ich und dann sage ich, ich brauche es nicht mehr. Und umso schöner, dass deine Eltern jetzt ja sehen, dass es auch wunderbar funktionieren kann, anders zu sein. Ne? Und ich finde, das ist sehr viel Mut und Karate sagen, ich verhalte mich ganz, ganz anders als das, womit ich groß werde und auch mit meinen Glaubenssätzen ja teilweise. Und ich musste gerade so schmunzeln, weil ich dachte, jetzt du meinst ja mit 18, habe ich dann so den Freiheitsschlag gemacht, habe das, was ich machen möchte. Ja. Und mein einziger Gedanke, als ich 18 war, ja, ich gehe jetzt so lange feiern, wie ich kann. Mir kann jetzt ja keiner sagen, wenn ich nach Hause komme. Das war so mein Freiheitsschlagsgefühl. Und das ist so verrückt, weil das natürlich noch mal ganz, ganz anders ist. Ne? Du hast dich in der Zeit erstmal wirklich, also hast Raum bekommen, dich wirklich selbst lernen zu kennen. Kennenzulernen, oh wow. Und festzustellen, wer bin ich eigentlich? Obwohl ich da auch wieder sagen muss, so ging es mir auch. Also mir ging es auch, als ich dann ausgezogen bin, sich erstmal selbst kennenzulernen, was und so. Trotzdem war ich mir, glaube ich, noch nicht ganz so unbekannt und du dir wahrscheinlich auch nicht, aber du hast nie den Raum bekommen, das richtig rauszulassen, weil da ja auch gar keine Zeit für ist. Und jetzt weiß ich auch, wie Lynn immer diese Stunden rockt, weil die das von klein auf an gelernt hat. Ich denke mir manchmal so, wann schläft die? Gar nicht. Gut, ich meine, du bist ja fast schon faul für deine Kultur dann.
Nein, deswegen viele denken auch so, ey, die muss doch schon irgendwie längst einen Burnout haben und keine Ahnung was. Also wie gesagt, ich schätze das halt trotzdem sehr. Ne? Es gibt schlechte Sachen, wo ich sage, nee, das will ich auf jeden Fall nicht übernehmen. Ja. Es gibt aber dann halt wirklich Sachen wie dieses Leistungsgetriebene. Dadurch ist meine Resilienz einfach so extrem aufgebaut. Also, dass ich nicht direkt in irgendwas reinverfalle, weil, weiß nicht, weil das komplett was Neues ist oder weil das zu viel ist, weil ich das nicht kenne. Also, das Mindset wurde schon so darauf trainiert, dass egal, was für Rückschläge es kommt oder wie hart das Ganze ist.
Geht weiter.
Ja, das Leben geht ja weiter. Ich sag mal so, es ist immer noch ein Luxusproblem, weil ich kenne ja das Leben in Vietnam. Ich weiß, wie das ist, wie schlimm es die Leute dort haben.
Auch und was ein wirkliches Problem ist, ne? Und
das genau, ist sehr gut. Ist das, was ich schätze, deswegen schätze ich wirklich jede so Kleinigkeiten, was ich hier habe, ist ja egal, wie hart man dafür arbeiten muss oder nicht. Weil ich ja quasi die andere Seite auch kenne. Und dass es halt nicht selbstverständlich ist, dass man so ein Leben hat, beziehungsweise überhaupt eine Wohnung hat, mit warmem Wasser und Co. Vielleicht ist das, was einen so anders ausprägt.
Ja, und was halt deine Wertschätzung gibt. Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, wir sind beide zwei sehr resiliente Menschen. Und bei mir ist das geprägt dadurch, dass ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, aber ich habe einen schwerstbehinderten Bruder. Und ich bin dadurch mit Gesundheit und Tod, das war für mich so die ersten 10 Jahre völlig normal, dass Menschen um ihr Überleben kämpfen. Und dann lernst du auch einfach anders, das zu wertschätzen, was du hast. Ne? Und genauso sagst du, ein Dach über dem Kopf zu haben, etc. Ne? Und das ist so, dann gehst du anders mit Sachen um und was dann vielleicht für den einen Problem ist, ist für dich in dem Moment einfach nur eine Herausforderung, die du lösen kannst. Trotzdem sehen wir ja die Probleme, die andere Menschen haben und auch die Herausforderungen zu schätzen. Also ich finde, das musste ich zum Beispiel ganz da lernen. Ich weiß, mit 14, 15 hatte ich mich mal so Auseinandersetzung mit Freundinnen, die gesagt haben, Caro, warum machst du da jetzt kein Drama drauf? Und ich dachte, ja, es stirbt ja keiner. Und ich meinte das dann ja auch so. Und die dann das nicht verstanden haben, dass ich die Ruhe selbst geblieben bin, weil ich mir dachte, ist keiner krank, es schneidet sich niemand den Finger ab, es passiert jetzt nichts Dramatisches. Ja. Was dann wirklich zur Auseinandersetzung geführt hat, weil ich halt ich habe die zwar wahrgenommen, aber vermeintlich nicht ganz so ernst genommen. Und das auch zu verstehen, dass man niemand anders daraus einen Vorwurf machen kann, dass du einfach ein anderes Verhältnis zu Ausprägungen von Herausforderungen und Problemen hast. Und das kann ich mir vorstellen, war für dich vielleicht auch gar nicht so einfach, immer diese Balance zu finden, ne? Was ist für dich denn eigentlich ein Problem, für die anderen nicht, und dass man damit auch anecken kann, ne?
Ja, genau. Ich meine, das hat mir ja auch in der ersten Folge, dass jeder von uns ist da anders ausgeprägt und haben ja auch unsere eigene Haltung und damit ecken wir natürlich an. Klar, für Menschen, die das, die diese Meinung nicht teilen oder wie auch immer. Und ja, ich glaube, am Anfang ist es so, dass man dann sagt, so, oh, das triggert einen schon, ne? Wenn man das schon mitbekommt, so von wegen, okay, anscheinend sind wir halt nicht d'accord mit dem, was ich mache. Und dann überlegt man sich auch schon so, oh, okay, ist das vielleicht zu doll? Mache ich das vielleicht nicht richtig? Man vergleicht sich natürlich auch mit diesen Menschen und guckt dann, ah, okay, vielleicht müsste ich dann noch mehr in den Themen mich einarbeiten, damit ich genauso werde wie sie. Ja. Aber dann den Punkt so hinzukriegen und zu sagen, nee, Moment mal, das will ich ja gar nicht. Dann verfalle ich wieder aber in mein Muster, das, was ich kenne von früher. Und das hilft mir immer ganz, ganz viel, dass ich sage, nein, so willst du das gar nicht. Und wenn die Leute dich halt nicht akzeptieren, dann gehören sie halt auch nicht in deinem Umfeld. Dann sind das, dann sorry. Ne? Ich akzeptiere ja auch das, was sie machen und finde das auch super bewundernswert. So ist es nicht. Aber nur weil ich, sag ich mal, anders denke, heißt es nicht, dass ich irgendwie falsch liege oder dass ich auch nicht Teil der Gesellschaft bin. Das ist das.
Ja, es gibt ein ganz cooles psychologisches Modell. Ich will da jetzt gar nicht in Tiefe gehen, aber es besteht aus 4 Ausprägungen. Ich bin okay, du bist okay, ich bin nicht okay, du bist nicht okay.
Ja.
Und zu sagen, ich bin okay und du bist okay, ist genau das, wo wir hinkommen ist. Und nicht dieses, ich bin okay, du bist nicht okay, ist ja das, was wir häufig in einem Streitfaktor haben. Das meint es richtig. Oder ich bin nicht okay und du bist okay, ne? Oder ich bin nicht okay und du bist auch nicht okay, ne? Also das kannst du alles haben. Und ich bin dieses daran, wenn es so lustig, kommt das über Transaktionsanalyse, egal, ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe. Ich habe ein Armband, das habe ich mit einer Freundin, das haben wir uns im Studium gesagt, auf dem beiden steht, ich bin okay, du bist okay. Und wenn wir Probleme haben und irgendwie Auseinandersetzungen, dann ruft sie mich an und sagt, Caro, wie siehst du das? Und dann kommt immer dieser Moment, wo ich sage, ich bin okay, du bist okay. Und dann wissen wir, das ist in Ordnung, so wie du bist. Und sich das auch zu sagen, ich muss nicht mit allen Menschen in Ordnung in einer Meinung sein und ich darf aber trotzdem bei mir bleiben. Und das ist etwas, was ich nicht ganz zu lernen. Ich fand ganz schön, dass du gesagt hast, und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht in mein altes Muster verfalle, in das ich nicht möchte. Also auch da zu sagen, mir bewusst klar zu werden, ich verfalle im Muster. Und wenn ich dann in das Muster gefallen bin, auch was mache ich daraus? Ne? Und das ist etwas, wo wir hinkommen müssen. Und du hast eben schon so ganz kurz angerissen, so die Leute denken, ich gehe in Burnout. Also bis ich in Burnout gehe, das dauert noch trotzdem. Und das hast du vorher im Gespräch gesagt und fand ich auch nochmal verrückt, weil ich glaube, dass mentale Gesundheit ein Riesenthema auch bei uns jetzt ist in der Gesellschaft. Aber ein Thema, was bei euch in der Gesellschaft im asiatischen Raum da ist, aber nicht drüber gesprochen wird. Ne? Und das auch noch bewusst zu machen, dieses Dinge einfach nicht sehen zu wollen, und da ertappt man sich ja auch gerne, dann ist es nicht da. Und ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir da hinkommen sollten, dass das da ist und dass du so kommen darfst, wie du bist. Und du bist okay damit, wenn jemand sagt, ich habe einen Burnout, und trotzdem bist du immer noch okay. Aber wie kommen wir da weiterhin, dass es dir besser geht? Ne? Und das ist schon verrückt.
Auf jeden Fall. Also das ist definitiv ein Tabuthema. Also es existiert ja nicht das Thema Burnout oder psychische oder mentale Gesundheitsprobleme. Also das, diese ganzen Themen, was wir hier in Deutschland haben, wenn ich das nach Vietnam gehe und meine ganzen Familien und Cousinen und Cousins, die sind ja alle so alt wie ich oder noch jünger, dann denken die nur so, was ist das? Es ist so lustig. Also ich tausche den auch schon oft mit denen aus, dass die dann immer, die sind, ja, also du kennst das nicht. Und wenn du das erkannt hast, dass du, sag ich mal, ja, mentale Probleme hast, sprichst du es nicht aus, weil du einfach Angst hast, dass du wieder nicht akzeptiert wirst, weil das ist was Schlechtes ist. Weil das heißt, du zeigst dann Schwäche.
Und den Glaubenssatz, den haben wir hier auch. Dann ist das Schwäche, du darfst es nicht zeigen. Ne? Wir weinen nicht im Business-Kontext, Männer weinen nicht, wir dürfen nicht schwach sein. Und da müssen wir auch an unserer Gesellschaft, ich glaube, da denken wir mal, wir sind da schon so, so viel weiter. Wir sind da bestimmt ein Stück weiter, indem wir da einfach mit Freunden und Freundeskreis besprechen können, ohne dass wir dann sofort ausgegrenzt werden, nicht mehr Teil der Gesellschaft sind. Aber es ist schon noch so. Und ich glaube, es ist ein ganz großes Generationsthema, dass das schon auch nochmal anders ist. Ne? Und dass wir da auch noch mehr drüber sprechen sollten, um dann auch Raum zu schaffen. Weil was führt natürlich dazu, dass du eine unfassbar hohe Suiziddunkelziffer hast, weil ein Suizid dann auch nicht gesehen wird. Ja. Und dass ja Dinge sind, die könnten wir vorher abwenden, häufig, nicht immer, aber etwas, wo wir einfach Raum schaffen. Und da finde ich es halt auch immer jeder gefragt, auch in seinem Umfeld zu schauen, wie können wir das supporten. Und ich weiß, ich habe immer gesagt, boah, Lin, du arbeitest so viel, pass mal auf dich auf. Und so, nö, ist alles gut. Und dann habe ich auch verstanden, wo kommt Lin her? Aber dieses, ohne jemandem was vorzuschreiben, sondern so, hey, mir würde es so gehen, alles okay bei dir, so, ne? Und dann auch nachzufragen. Und ich glaube, da sind wir schon einen Schritt weiter. Und das, was ich eben mit der Freundin erzählt habe, ne? Ich bin okay, du bist okay, das ist in Ordnung. Ja, und die Gefühle dürfen da sein. Finde ich voll wichtig, dass wir da einfach noch mehr Raum auch im Gespräch miteinander sprechen. Und ihr wisst ja, ich habe Psychologie studiert und ich saß immer mit meinen Freunden zusammen und dann saßen wir da. Und wenn dann Menschen von außerhalb reinkommen, die nicht mit uns studiert haben, immer gedacht so, worüber sprechen die? Wie komisch sprechen die? Wir haben auf einmal so auf eine Ebene von und Tiefe von Gesprächen geführt, die viele nicht kannten. Das haben wir auch nicht von Anfang gemacht, sondern das hat sich mit dem Studium entwickelt. Ja. Weil wir natürlich den Mensch besser kennengelernt haben. Und ich weiß noch, als ich gesagt habe, ich möchte Psychologie studieren, meinte jemand zu mir, ah, aber Caro, du bist so okay, wie du bist. Du wirst dann ganz komisch. Und alles, was uns halt unbekannt ist, ist komisch. Und die haben nämlich auch dann gedacht, wenn wir Freundin irgendwie BWL studieren, zu, ich habe da aber komische Gespräche und haben danach aber gesehen, wie schön das ist, auch offen über seine Gefühle zu sprechen. Aber auch da hatten wir diese Momente und auch jetzt erlebe ich das immer noch, dass wenn ich so mit meiner Uni-Clique zusammensitze, dann geht das so super schnell tup, in Deep Dive rein. Ja, ja. Und wenn dann Menschen von außerhalb dabei sind, irgendwie Freunde oder so, ah, okay, crazy, ne? Und irgendwann lernen sie euch besser kennen, aber das ist halt auch so, dieses trotzdem, sind wir alle okay, so wie wir sind und das, was wir kennen. Und trotzdem dürfen wir offen sein, auch neue Dinge kennenzulernen.
Auf jeden Fall. Und sich verletzlich zu zeigen, ne? Weil sonst können wir ja auch gar nicht nachvollziehen, warum ist denn die Person so, wie sie ist. Ich meine, ich finde es auch unglaublich schön, dass Caro mich da immer so supportet und auch immer nur nachfragt. Weil auch das kenne ich nicht aus. Also das klar, ich habe das jetzt kennengelernt. Das ist ja Unterstützung, einfach was Schönes ist, aber. Das ist so, ja, okay, cool, dass du das machst. Daher schätze ich das wirklich immer sehr. Wenn du nur nachfragst, und es ist egal, ob es mir gut geht oder nicht gut geht, ich freue mich immer wirklich sehr.
Ich glaube, das ist ja auch so eine Typsache. Manchmal denkt man so, boah, ist das jetzt anmaßend zu fragen? Und ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass irgendjemand sagt, boah, wie anmaßend, dass sie fragt, wie gut es mir geht. Und in dem Moment, wo jemand das denkt, hast meistens einen Punkt getriggert. Deswegen auch da dann zu sagen, okay, gut, wo komme ich her? Und ich sehe es ja genauso, ne? Wenn ich frage, und wie geht's dir? Du sagst gut und du sagst, ja, und wie geht's dir jetzt wirklich? Ne? Ja. Und dafür brauchst du aber Vertrauen und das ist das, was wir in der nächsten Folge besprechen wollen.
Oh, schöne Brücke.
Das war nicht geplant, das ist einfach so gekommen. Und danke dir, Lin, dass du das so offen erzählt hast, weil das natürlich auch ein Thema ist, wo bestimmt eine andere sagen kann, okay, wow. Und ich finde das voll cool, dass du das Vertrauen hier im Gespräch mit mir und mit allen anderen hast, die zuhören, das zu teilen. Also danke dir dafür.
Oh, nicht dafür. Das war mein Safe Space, deswegen ich dann halt gedacht habe, oh ja, gut, das kam so flowy rüber.
Ja, richtig, richtig schön. Richtig schön. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Montag und wir hören uns dann mit der nächsten Folge zu Vertrauen, Inner Circle und Co.
Yes, so machen wir das. Tschüss.
Tschüss.